Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hör mal, der Living and Working City Talk. Unsere heutige Folge ist eine ganz besondere, denn es handelt sich um unser Staffelfinale. Um noch einmal einen Blick zurück, aber natürlich auch auf die Gegenwart und die Zukunft zu werfen, habe ich heute unseren Fondsmanager Walter Säul eingeladen. Hallo Walter, schön, dass du heute wieder mit am Start bist.
Hallo Oliver, immer gerne.
Walter, wir haben in unserem Podcast ja viele Themen beleuchtet und auch sehr viele spannende Gäste eingeladen zu unserem offenen Immobilienfonds. In unserer allerersten Episode hatte ich mich mit dir ausgetauscht zum Fondskonzept und du hast gesagt, dass das für dich persönlich was ganz Besonderes ist. Berichte doch mal, hat sich was geändert seitdem?
Also am Fondskonzept hat sich nichts geändert und an meiner Haltung zum Fondskonzept hat sich auch nichts geändert. Ja. Nochmal in Erinnerung rufen, was machen wir? Wir allokieren entlang großer sozioökonomischer Trends. Das heißt, wir versuchen mit unseren Immobilieninvestments die Dinge abzubilden, die sich aufgrund von Megatrends, aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen als Assetklassen darstellen, wo die Nachfrage nach Flächen durch die Trends bedingt nachhaltiger Natur ist. Also wir nicht fürchten müssen, dass wir im Rahmen einer konjunkturellen Flaute oder sonstiger Besonderheiten plötzlich vor dem Ausstehen, was Mietflächennachfrage angeht oder Mietpreisentwicklungen angeht, das hängt ja alles zusammen. Also dieses Konzept halte ich nach wie vor für absolut richtig. Und das beschränkt uns ja auch nicht, darüber nachzudenken, ob sich nicht weitere Trends entwickeln oder ob sich aus den großen Megatrends, die wir abbilden, nicht weitere Erkenntnisse ergeben, die dann auch in Bezug auf die Allokation der Assets nochmal zum Nachdenken, Überdenken anreizen. Das mag alles sein, aber ich sag mal, die Idee, die hinter dem Konzept steht, im Bereich Living und im Bereich Working unterwegs zu sein, mit den 4 Assetklassen, die wir dahinter legen, ist absolut stringent und gilt auch nach wie vor noch. Aus meiner Sicht absolut klasse Konzept. Mhm. Denk regelmäßig drüber nach, ob wir vielleicht noch Assetklassen dazu nehmen.
Ja. Also eine Frage, die ganz oft gestellt wird, ist das Thema, also einer der Teilbereiche der Megatrends ist ja das Thema Digitalisierung. Deswegen gehen wir auch auf Nahversorgungszentren, die Dinge des täglichen Bedarfs. Und eine Frage, die dann oft in den Gesprächen aufkommt, ist, Mensch, Logistik würde da ja auch perfekt zu diesem Megatrend reinpassen.
Ne? Mhm. Ich bin sicherlich, was die Big Box Logistik angeht, habe ich eine bestimmte Meinung. Mhm. Die musste ich zwischenzeitlich revidieren. Also die ist durchaus positiv. Die war mal viel negativer. Ja. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir im Bereich der Nahversorgung und angegliedert der Belieferung der Nahversorgung noch Dinge tun können, die sehr gut zu dem Megatrend Digitalisierung, E-Commerce passen. Der Fachbegriff ist die Last Mile Distribution, also sozusagen die Ladekante, von der aus die Produkte entweder direkt zum Endkunden ausgeliefert werden oder die sozusagen der Versorgung innerstädtischer Filialbetriebe, Bäckereien und so weiter dienen. Mhm. Das sind sehr interessante Assetklassen, die wir auch immer auf dem Schirm haben. Aktuell ist es nicht gerade so, dass wir übermäßig viel ans Kaufen denken können, sondern eher sehen, wie wir die sagen wir mal, Mittelzuflussentwicklung vernünftig abgefedert bekommen. Aber sobald wir wieder mit dem Produkt durchstarten können, auch auf der Vertriebsseite, auf der Mittelzuflussseite, ist das eine Thematik, der wir uns sofort wieder annehmen werden.
Also ich fasse mal zusammen, die Megatrends, wenn man so will, bestehen nach wie vor. Meine Wahrnehmung ist, dass sie zum Teil sich eher noch verstärken, gerade das Thema Alterung der Gesellschaft. Ne? Das ist ja ein Prozess, den kann man nicht ändern oder aufhalten. Der ist irgendwann mal in Gang gesetzt worden und entfaltet sich jetzt einfach.
Ja, ganz kurzer Hinweis. Megatrends ist für mich jetzt nicht deswegen, also ein Megatrend ist nicht deswegen Megatrend, weil plötzlich alle möglichen Leute darüber reden, ja, sondern ein Megatrend. Aus unserer Definition ist etwas, das praktisch unumstößlich ist, ja, weil es halt eben sich aus gewissen sozioökonomischen Entwicklungen heraus abbildet und nicht mehr ändern lässt. Und Demografie, du hast es gerade angesprochen, ist das Paradebeispiel, geradezu das Paradebeispiel dafür. Wir können die Entwicklung der Überalterung der westeuropäischen Bevölkerung nicht mehr abwenden. Mhm. Jedenfalls nicht natürlich, nur unnatürlich. Das wollen wir natürlich alle nicht. Und wir müssen damit umgehen, dass wir immer mehr Pflegeplätze brauchen, immer mehr betreute Wohnplätze und dass auch das altersgerechte Leben, also sozusagen die Vorstufen im Bereich Wohnen zu betreutem Wohnen und Pflege, dass die auch immer wichtiger werden. Und das abzubilden, kann kein Fehler sein.
Ja. Super, ja. Also Living and Working Konzept nach wie vor, wie wir es damals auch dargestellt haben, Living and Working, der Name ist Programm. Jetzt gibt es ja durchaus einige Sachen, die sich durchaus geändert haben, seitdem wir gestartet haben. Zum Beispiel sind ja die Zinsen, die Fremdkapitalzinsen auch gestiegen und auch das hat natürlich Auswirkungen auf die Immobilienmärkte. Wenn man jetzt in die Zeitung schaut, da spricht die ein oder andere Zeitung auch von der Immobilienkrise. Und ich erinnere mich an einen Vortrag, den du gehalten hast, der mir sehr gut gefallen hat. Und der Titel war, glaube ich, Crisis, What Crisis? Erzähl doch mal für diejenigen, die nicht dabei waren, worum es da ging.
Ja, das war eine Thematik, wo ich mal herausarbeiten wollte, ob wir wirklich in der Breite von einer Immobilienkrise sprechen können, angesichts und ausgelöst der Situation durch die Zinswende. Fangen wir einen Schritt vorher an. Wir reden hier über eine Zinswende. Ich bin jetzt seit 1992 in der Immobilienbranche unterwegs, auch immer im Bereich der Immobilieninvestments. Wir reden über eine Zinswende, die in der Ausprägung, das heißt in der Höhe und in der Heftigkeit, außergewöhnlich stark war. Ja, wenn man mal guckt, wir haben also irgendwo noch Anfang 22 Anlagezinsen um die Null gehabt. Kurz vorher waren sie teilweise im Negativbereich. Du erinnerst dich vielleicht noch, wenn wir mit unseren Festgeldanlagen im Fonds in der Spitze minus 0,7 Strafzins zahlen mussten, weil wir Anlegergelder auf Konten vorhalten mussten, dann war das die Welt, in der wir agieren mussten.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja, aber so war es. Ja. Das war nur, Gottlob, nicht in der Breite, aber in der Spitze haben wir tatsächlich Festgeldanlagen zu minus 0,7 angelegt auf Monatsbasis. Und das waren Zeiten, da reden wir über Ende 21, Anfang 22. Ja? Und dann ging das in 22 los, im Wesentlichen ausgelöst durch infolge des aufflammenden Krieges im Osten und der damit verbundenen Energiepreisverteuerung, der Inflationseffekte, die das hatte, waren wir Mitte 2022 schon im Bereich von 2,5% Anlagezins. Und das sind schon mal von 0,7 minus auf 2,5, das sind schon mal über 3% Zinsunterschied in wenigen Monaten. Das ging dann noch eine ganze Zeit lang weiter, sodass man sagen kann, in einem Zeitraum von 12 bis 15 Monaten hatten wir einen Wechsel bei den Anlagezinsen von minus 0,7 auf bis zu 4%, was wir ja im Festgeld gesehen haben zuletzt. Und wir reden ja jetzt über die Anlagealternativen unserer Investoren und da müssen wir ja attraktiv sein. Und das ist natürlich eine Geschichte, dass innerhalb von 12, 15 Monaten sich das Zinsniveau, die Zinswelt um 5% ändert, annähernd 5% in der Spitze. Das ist etwas, was ich in der Heftigkeit so nicht erlebt habe in meinen 30 Berufsjahren. Und das als Auslöser für die Themen, die sich dann halt jetzt eben ergeben haben und die den einen oder anderen verleitet haben, von einer Immobilienkrise zu sprechen, waren halt Anlass für mich, da mal drüber nachzudenken, weil wir ja Folgendes sehen, insbesondere im Living and Working Portfolio. Wir sehen steigende Mieten, wir sehen Leerstandsflächenabbau. Das Ganze in der Periode, insbesondere im Jahr 2023, aber auch schon 2022. Und das ist das Ergebnis der Allokation in die richtigen Immobilien-Asset-Klassen, ja, die also sozusagen unaffektiert sind, auch ohne Zinswende unaffektiert waren von bestimmten Entwicklungen, wie zum Beispiel Wohnen oder halt eben auch Healthcare. Ja, aber auch die Nahversorgung, die ja auch schon während Corona außergewöhnlich gut performt hat. Und da konnte man das nicht feststellen. Ja. Wir steigern unser Betriebsergebnis, also das Ergebnis aus Vermietung. Wir steigern unsere Vermietungsquote. Wir bauen den Leerstand ab. Und das alles in einer Phase, wo andere von der Immobilienkrise sprechen. Und dann muss man sich halt mal überlegen, wie definiere ich denn jetzt eine Immobilienkrise? Und wenn ich mal auf die wesentlichen Treiber gucke, sind das derer im Grunde vier, wenn man so will. Ja, das ist das eine Entscheidende, ist die Frage, wie entwickeln sich die Mietpreise? Die nächste Frage ist, wie entwickelt sich die Flächennachfrage? Die nächste Frage ist, und das hängt alles ein bisschen zusammen, wie geht das mit dem Wert der Immobilien weiter? Und die letzte Frage ist, was sind denn eigentlich jetzt die Fremdkapitalzinskonditionen, zu denen ich agiere?
Ja.
Und wenn man da jetzt mal diese vier Kriterien zur Hand nimmt, um eine Immobilienkrise zu definieren, dann sind mal mindestens zwei davon in der aktuellen Umfeld nicht erfüllt. Wir sehen weder einen Verfall der Flächennachfragen, noch sehen wir einen Verfall der Mieten. Ja, ganz im Gegenteil, in der Assetklasse Wohnen steigen die Mieten. Ja? Weiterhin, also auch während der vermeintlichen Immobilienkrise, so muss ich sagen. Was wir sehen, ist eine starke Veränderung der Finanzierungskonditionen. Mhm. Und das halt eben auch einen starken Einfluss auf die Bewertung der Assetklasse Immobilien im Vergleich zu den Anlagealternativen. Mhm. Das ist der Hebel, den wir aus der Finanzierung sehen. Also das heißt, als Bestandshalter werden die Finanzierungskonditionen für mich schlechter im Moment. Das ist klar, wenn ich Darlehen aufnehme, dann habe ich höhere Zinsen zu zahlen im Moment. Das ist halt nun mal das Wesen einer Zinswende in dem Zusammenhang. Aber, und das ist eigentlich viel schlimmer aus Sicht des offenen Immobilienpublikumsfonds, ich habe Druck auf den Immobilienwerten. Und das, obwohl ich bessere Vermietungsleistungen habe, höhere Auslastungen, Mietsteigerungen, indexbezogen, ja, also durch unser hohes Maß an indexierten Mietverträgen partizipieren wir halt eben auch an Inflation. In dem Fall jetzt mal aus Sicht unserer Anleger ist Inflation nicht nur schädlich, sondern halt eben auch begünstigend in Bezug auf unsere Einnahmen, auf die Mietentwicklung. Und da passiert nichts. Also operativ ist alles im Lot im Portfolio, ja. Was halt eben auch mit den Assetklassen, die wir bedienen, zusammenhängt natürlich. Mhm. Aber wir haben halt eben veränderte Finanzierungskonditionen. Das stört uns nicht so sehr, weil wir als offener Immobilienpublikumsfonds sowieso relativ niedrig ausfinanziert sind, schon nach Gesetz.
Ja.
Die Zinskonditionen üben halt einen mächtigen Druck auf die Wertentwicklung aus und damit müssen wir umgehen, weil, und das wissen viele vielleicht nicht so, die Wertentwicklung der Immobilien ist eine Komponente der Anteilspreisentwicklung des offenen Immobilienfonds. Und wenn ich dort keine Wertentwicklung habe, dann kann ich insofern auch keine Anteilspreisentwicklung aus dieser Komponente ziehen. Das heißt, wir befinden uns aktuell in einem Umfeld, wo die Performance, die wir generieren, fast ausschließlich aus dem laufenden Bewirtschaftungsergebnis der Immobilien kommt. So, das sind so die Zusammenhänge und das hat mich dazu gebracht, den Vortrag Crisis, What Crisis zu halten und ein oder andere war wirklich überrascht, dass ich mich da hinstelle und sage, naja, haben wir denn wirklich eine Immobilienkrise? Aber nachdem man das alles mal so ein bisschen auseinandergezogen hat, habe ich doch den ein oder anderen nicken sehen, ja, das stimmt, ja. Wir müssen jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, das ist eine unschöne Zeit aktuell, was die Anteilspreisentwicklung angeht, aber das heißt halt eben nicht, dass unsere Immobilien nicht das tun, was sie sollen, nämlich vermietet werden, bewirtschaftet werden und Eier für unsere Investoren legen. Mhm. Das tun sie nämlich.
Ja. Über das Thema Fremdkapitalzinsen hatte ich mich ja auch mit Dr. André Glites vom Research ausgetauscht. Da war es so, dass die natürlich in der Zeit gestiegen sind. Jetzt sehen wir eine Trendwende. Sie sind auch wieder gefallen und unser Research gibt ja auch immer Prognosen beziehungsweise den House View raus. Und da ist eben auch die Aussage, dass die weiterfallen. Wie ist denn deine Sicht auf die Thematik hier?
Also zunächst einmal sehen wir das. Ja, wir haben ein sehr starkes Research. Der André ist Spitzenmann. Das ganze Team von Marc Brütsch ist sehr gut.
Ja.
Großes Vertrauen in die Vorausschau unserer Research-Kollegen. Die machen einen tollen Job und das nicht kurzfristig schon, sondern seit Jahren. Also insofern sehr zuverlässig die Prognosen. Das immer genau monatsgleich ausgeht zu dem, was die forecasten. Ne? Es passieren halt eben auch Dinge. Also das muss man alles mit dem nötigen Augenmaß betrachten, aber die Linien, die stimmen. Deswegen, ich habe dem, sagen wir mal, von der Aussage her nicht viel hinzuzufügen. Ich sehe das auch so. Wir sehen ja auch, dass die Zinsen nachlassen. Ich habe gerade gestern nochmal eine Übersicht abgefragt von unseren Kolleginnen aus dem Backoffice, wo wir mit unseren Festgeldanlagen stehen. Auch da kann man erkennen, was passiert. Du bekommst im Moment für eine Einmonats-Festgeldanlage einen höheren Zinssatz als für eine 12-Monats-Festgeldanlage. Das ist ein klares Zeichen, dass wir am langen Ende doch eher ein Nachlassen der Zinsen sehen. Unser Research sagt uns, dass das über 2024 und auch noch 2025 so sein wird, dass wir mit den Zinsen, den Fremdkapitalzinsen, nur mit den Anlagezinsen entsprechend runterkommen werden. Das Ganze steht und fällt meines Erachtens mit der Inflationsentwicklung. Die sich aber jetzt auch aktuell so darstellt, dass es eher nachlässt. Also wir sind von den ganz hohen Inflationsraten schon weg. Das irgendwo um 3% aktuell. Das ist, geht mal einen Monat ein bisschen rauf, mal wieder ein bisschen runter. Das ist noch nicht ganz das, wo wir hinwollen. Wir müssen halt eben schauen, dass das Problem im Griff bleibt. Dann sehe ich, dass die Rechnung aufgeht und die Zinsen wieder runterkommen, was uns am langen Ende vor allen Dingen bei der Frage, wie sich der Immobilienwert entwickelt, wieder entgegenkommt. Weil der Mechanismus, wie ich ihn eben beschrieben habe, dass also durch die steigenden Anlagezinsen der Wert der Immobilien erstmal sinkt, weil sie mehr erwirtschaften müssen, um mithalten zu können als Anlagealternative, ist es natürlich im Fall von sinkenden Zinsen genau umgekehrt. Mhm. Dann steigt der Wert der Immobilie das kommt uns natürlich an der Stelle dann entgegen. Insofern ist das auch eine Entwicklung, auf die wir ein Stück weit setzen. Ja, um halt wieder auch als Anlagealternative noch besser dazustehen, als wir das aktuell mit unserer Performance zeigen können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das, was die Kollegen forecasten, ist von großer Bedeutung für uns. Ich glaube durchaus daran, dass das für uns die maßgeblichen Entwicklungen auch sein werden. Und mir als Fondsmanager sagt das, ich muss jetzt das Jahr 2024 überstehen mit meinem Fonds, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung der Mittelzuflüsse. Mhm. Und dann haben wir eine gute Chance, dass ab 25 dann auch wieder das Zinsniveau so ist, dass wir mit unseren Produkten so attraktiv, na, vielleicht noch nicht ganz so attraktiv, aber schon wieder so attraktiv für unsere Investoren sind, dass die Mittelzuflüsse sich wieder so entwickeln, wie sie das vor der Zinswende ja getan haben.
Ja. Sehr umfassend hatte ich mich mit Michaela Steffen, unserer ESG-Managerin, zum Thema Nachhaltigkeit ausgetauscht. Und Walter, wie ist da deine Einschätzung? Ist Nachhaltigkeit gekommen, um zu bleiben für ein Living and Working?
Ja, das ist absolut der Fall. Wir haben ja unsere Anlagestrategien angepasst. Wir sind zwischenzeitlich zum Artikel 8 Fonds geworden. Übrigens schon sehr früh.
Ja.
Ja, viel früher als viele andere Produkte. Haben wir uns darauf eingelassen und unsere Anlagestrategie entsprechend angepasst. Darüber hinaus sind wir jetzt auch noch ein Fonds, der zumindest mit einer gewissen Quote taxonomiekonform unterwegs ist. Also das heißt, wir haben nochmal auf das Anforderungsniveau zum Thema ESG aufgesattelt. Also ein klarer Hinweis, wo wir das Produkt und wo wir uns auch als Company hinentwickeln wollen zum Thema ESG. Mhm. Nachhaltigkeit hat eine sehr hohe Bedeutung für alles, was wir tun, für alle Entscheidungen, die wir treffen. Auf der anderen Seite ist es so, es ist nicht das einzige Ziel dieses Fonds. Mhm. Es ist also immer ein Abwägen, was geht und was geht nicht. Ich zum Beispiel sehe, hat schon fast Natur gegeben, dort auch, sagen wir mal, im gedanklichen Ansatz, wie wir ganz am Anfang gesprochen haben, was sind die Megatrends, sehe ich die Chancen, die sich dafür für uns ergeben. Wir haben ein großes Bestandsportfolio. Wir haben relativ wenig PV-Anlagen auf den Dächern. Mhm. Ja, das ist also etwas, wo wir tatsächlich auch jetzt weniger zum Thema Reduzierung des Energieverbrauchs, was eigentlich eines unserer Hauptthemen ist in der Anlagestrategie, aber dann halt eben doch sozusagen indirekt Produzieren von CO2-freies Produzieren von Energie Chancen sehen, die wir wahrnehmen wollen. Also insofern, das Thema ist nicht gekommen, um wieder zu gehen, sondern das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Wir nehmen das sehr ernst, aber wir haben halt eben auch die anderen Ziele, insbesondere natürlich auch das Performance-Ziel des Fonds, weiterhin im Auge.
Wir hatten auch Gäste zum Thema Transaktionen eingeladen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du ja mit den Publikumsfonds von uns in den letzten Jahren rund 70 Objekte waren es, meine ich, in 8 verschiedenen Ländern angekauft. Aktuell, auch wenn man in die Presse schaut oder sich auch austauscht mit Kollegen, hört man, dass an den Transaktionsmärkten relativ wenig passiert. Kannst du das aus der Praxis bestätigen?
Gerne noch die Zahlen. Ich habe gerade nachgedacht, ob das passt mit den rund 70. Eigentlich bin ich schon über die 70. Ich habe gerade mal überlegt, wir haben im Living and Working jetzt 41 Immobilien durch das Projekt Zuffenhausen, was wir jetzt Ende letzten Jahres übernommen haben.
Stuttgart 41, war das, ne?
Genau, Stuttgart. Mhm. Und in dem anderen Fonds, in dem reinen Wohnfonds, den wir noch machen, haben wir jetzt 36 Immobilien drin. Das war auch in diesem Monat hat es noch einen Übergang gegeben, einer Projektentwicklung in den Bestand, so dass wir da jetzt bei 36 sind. Das mache ich auch nicht alleine, sondern ich habe da super, super Leute, die mir bei diesen Ankäufen sozusagen die Last von den Schultern nehmen. Aber es ist natürlich schon so, zu unterm Strich war ich bei allen Ankäufen involviert und das sind jetzt immerhin 77 Immobilien in 8 Ländern, die wir angekauft haben. Und davon haben wir im letzten Jahr genau 0 angekauft. Mhm. Ja, also wir haben Übergänge von zuvor gekauften Projektentwicklungen in dem letzten Jahr gesehen. Das ist schon so. Also die Portfolien sind weiter gewachsen, aber das kommt aus Ankäufen. die wir vor 2023 gemacht haben. Die letzten Ankäufe waren also 2022 tatsächlich. Und ich glaube, das sagt sehr viel. Ja, wir haben also nicht in 7 Jahren 77 Immobilien angekauft, sondern in 6 Jahren.
Ja.
Dann kommt ein Jahr, wo praktisch nichts mehr angekauft wird. Und das zu dem Zeitpunkt waren wir ja nach wie vor voll mit Liquidität, ne? Wo wir das eigentlich hätten tun können. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir es mit Transaktionsmärkten zu tun haben, die sich durch die Zinswende, bedingt durch die Zinswende, von funktionierenden Märkten im Sinne von großes Angebot und große Nachfrage zu, wie ich dann immer das gerne mal nenne, disruptiven Marktkonditionen entwickelt haben, wo bedingt durch die Zinswende, bedingt durch die Unsicherheit, was denn das richtige Preisniveau für die Immobilie sein wird, zu dem man einkauft, eigentlich auf der Käuferseite nur noch diejenigen übrig geblieben sind, die darauf warten, dass jemand umfällt und unbedingt verkaufen muss, die also Preise, Transaktionspreise aufrufen, die mit dem nachhaltigen Wert der Immobilie, so wie wir daran gehen, dem Ertragswert, überhaupt nichts mehr zu tun haben, was natürlich dann auch zu entsprechenden Diskrepanzen führt. Wenn ich auf den Markt gehe, im Vergleich zu den Werten, die ich in meinen Büchern stehen habe, das wieder in den Griff zu kriegen, ist halt die große Kunst. Das ist zum einen eine Frage, wann entwickelt sich der Markt wieder zu einem funktionierenden Markt, in dem also Akteure, die Käufer und die Verkäufer gleichgewichtig stark in die Verhandlung eintreten, in dem Sinne, dass sie sagen können, okay, wenn ich den Deal nicht machen kann, dann mache ich halt den anderen Deal und der Verkäufer kann sagen, okay, wenn der Käufer nicht will, dann suche ich mir halt einen anderen Käufer. Während es hier jetzt aktuell disruptiv unterwegs ist, also derjenige, der verkaufen will, nur auf so eine geringe Nachfrage trifft, wie er das selten zuvor kennengelernt hat und diese Nachfrage dann auch eben von Investoren kommt, die tatsächlich darauf setzen, ja, jetzt ein Schnäppchen zu machen, jetzt mal ein bisschen rheinisch vereinfacht darstellen und versuchen, also die Preise auf ein Niveau zu senken, die eigentlich mit der nachhaltigen Ertragspotenzial der Immobilie schon überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Man kann jetzt sagen, so ist halt der Markt, natürlich ist er das, aber das ist natürlich eine Situation, in der das Transaktionsniveau ein völlig anderes sein muss. Weil wer jetzt nicht verkaufen muss, der wird es auch wahrscheinlich nicht tun, weil er nicht damit rechnen kann, dass er sozusagen auf der Verkäuferseite zu normalen Marktbedingungen behandelt wird.
Ja.
Und das ist halt die Situation, in der wir uns befinden. Deswegen passiert zu wenig an den Transaktionsmärkten. Deswegen ist es so unbestimmt, wo die Immobilienwerte aktuell eigentlich hingehören, sozusagen, wo sie tatsächlich jetzt angesiedelt sind. Und sobald sich sozusagen das Zinsniveau auf ein nachhaltiges Niveau wieder einpendelt, und ich habe eben darauf hingewiesen, Inflationsziel, europäisches, der EZB-Inflationsziel, die daraus abgeleitete Zinsniveaus, wir rechnen alle damit, dass es irgendwo zwischen 2-3% liegen wird, das Niveau, kann man auch wieder sagen, okay, wenn mir jetzt einer einen Preis bietet, der relativ zu diesem Zinsniveau völlig outstanding ist, nichts mit der Realität zu tun hat, gehe ich halt von dem weg und suche mir jemand anderen, der zu diesen Zinskonditionen sozusagen zu den Anlagealternativen relativ Kaufpreise bieten kann. Und dann wird es auch wieder Transaktionen geben. Wenn man sich anschaut, dass wir hier vielleicht noch ein Fünftel oder ein Sechstel der Transaktionen sehen, wie wir sie vor 2022 gesehen haben, dann versteht man auch, wovon ich da in dem Zusammenhang spreche.
Ja. Was wir auch gelernt haben, war in einer der Episoden, dass das A und O auch für einen gut funktionierenden offenen Immobilienfonds natürlich einer der Pfeiler auch ein gutes Immobilien-Asset-Management ist. Hast du vielleicht ein Beispiel aus der Praxis so für so ein typisches Immobilien-Asset-Management-Thema, was uns jetzt in den letzten Jahren positiv da begleitet hat?
Absolut, absolut. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass wir sehr erfolgreich mithilfe unserer Asset Manager die Aufmietung der Leerstände im Portfolio vorangetrieben haben. Wir hatten auslaufende Mietverträge, aber wir hatten halt eben auch Annahmen über die, wie wir sagen, Renewal-Wahrscheinlichkeit. Also bei auslaufenden Mietverträgen ist ja nicht gesagt, dass der Mieter auszieht. Und wir hatten ein bisschen Pech, Es sind viele von denen, die auslaufende Mietverträge hatten, sind mehr tatsächlich ausgestiegen, als wir es erwartet haben. Das heißt, wir hatten einen erhöhten Druck in der Nachvermietung und haben das ganz toll wieder in den Griff bekommen, mit Hilfe der kaufmännischen Asset Manager. Wir haben aber auch gute Beispiele für die Erfolge unseres technischen Asset Managements. Zum Beispiel in der laufenden Baumaßnahme Stuttgart-Zuffenhausen nachträgliche Maßnahme, noch eine Photovoltaik aufs Dach zu nehmen, um Mieterstrom zur Verfügung zu stellen. Ein Thema, ich habe es eben mal angesprochen, wo ich großes Potenzial für alle offenen Immobilienpublikumsfonds, aber auch natürlich für den Living and Working sehe. Wir müssen noch ein bisschen auf die Änderung der Gesetzesgebung hoffen. Mhm. Ja, das Zukunftsfinanzierungsgesetz hat halt die Möglichkeit vorgesehen gehabt, dass wir zukünftig auch diese Assetklasse in die Immobilienfonds mit aufnehmen können. Das Ganze ist nochmal verschoben worden zeitlich. Wir rechnen jetzt damit, dass in 2024 die entsprechenden Regelungen im KAGB erfolgen, dass das für uns auch etwas ist, was wir in der Breite machen können, in Photovoltaik investieren. Da waren die Kollegen vom technischen Asset Management ganz vorne dabei. Mhm. Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo wir den Wert des Asset Managements ganz gut nachvollziehen können. Wobei mir immer wichtig ist beim Asset Management, dass es halt eben mal mindestens zwei Perspektiven gibt, die der Asset Manager drauf haben muss, wenn er sich einen guten Asset Manager nennen will. Mhm. Das eine ist, dass er halt eben dafür sorgt, dass das operative Ergebnis optimiert wird, der NOI, das Net Operating Income maximieren. Das ist eine Frage der Vermietungsstrategie, die richtigen Mieter zu finden für das Asset, für die Lage, richtigen Mieter im Sinne von möglichst hoher Mietpreis, der nachhaltig erzielbar ist. Ja. Das ist die eine Kunst an der Geschichte und die andere Kunst, und die ist für uns halt eben genauso wichtig, ist, sehe ich immer bei allem vor Augen zu halten, bei allen Maßnahmen vor Augen zu halten, wo will ich mit der Immobilie hin, wo will ich mit dem Immobilienwert hin? Ne? Ja. Gibt es da Potenziale, die ich heben kann, oder bin ich auf einem Niveau, das ich halten muss, oder bin ich halt eben auf einem Niveau, und das ist auch eine Frage der Vermietung und des Gebäudezustands, wo es noch viel Potenzial nach oben gibt, wo eigentlich meine Perspektive als Asset Manager sein muss, jetzt nicht unbedingt auf die aktuelle Optimierung des NOI zu achten und lieber mal einen Mietvertrag auslaufen zu lassen und nicht direkt wieder neu zu vermieten, sondern den Leerstand zu nutzen, um halt eben die Immobilie aufzuwerten durch Maßnahmen, sei es ESG, sei es New Work, also die Aufwertung von Office-Flächen, sei es im Bereich ESG, zum Beispiel Photovoltaik nachzurüsten oder solche Themen, oder ein großes Projekt, was wir aktuell laufen haben, ist die Digitalisierung der Verbrauchsmengenerfassung. Solche Geschichten, da muss man dann auch mal in die Eingeweide der Immobilie eingreifen, und da kommt es dann halt eben auch nicht darauf an, dass man vielleicht mal 2 Monate auf einer Fläche keine Mieten hat, sondern kommt es eher darauf an, nachher eine Fläche zu haben, mit der man sozusagen Mieter, die sehr viel Wert auf eine hochwertige ESG-seitige nachhaltige Ausstattung legen, gewinnen zu können, die dann auch gerne bereit sind, ein bisschen mehr Miete dafür zu bezahlen. Also gut ist das Asset Management eben nicht nur dann, wenn es mir einen optimalen Einnahmestrom liefert, sondern gut ist es vor allen Dingen dann, wenn es auf der einen Seite auf die Einnahmen guckt, aber auf der anderen Seite schaut, wie sich der Wert der Immobilie entwickelt oder wie er sich stabilisieren lässt, wenn er schon ziemlich weit oben
ist. Ja. Was wir auch in der Folge mit Matthias Katburdak beleuchtet haben, war das Thema Fund Operations. Das ist ja eine Abteilung, die unglaublich viel abdeckt. Also beispielsweise von der Überwachung Anteilswertberechnung beziehungsweise die jährliche Ausschüttung. Aus deiner Sicht gab es da eine besondere Challenge, die dich beziehungsweise dein Team da auch mit gefordert hat?
Ja, also erstmal Respekt vor Matthias und seinem Team und der Leistung, die da abgeliefert wird. Die Kollegen stehen immer so ein bisschen im Schatten.
Deswegen haben wir sie ja auch mal hier in der Folge, weil es ist ein ganz, ganz wichtiger Teilbereich, der ja im Verborgenen in der Regel
liegt. Ja, genau, das spielt sich so ab. Und es gibt kein Lob dafür, wenn es funktioniert. Aber was dahinter steckt, dass es funktioniert, das kommt meist ein bisschen kurz, muss man sagen. Ich versuche mal, die Dimension aufzumachen. Ne? Du hast es eben angesprochen, für die Ermittlung des Anteilspreises zuständig. Das sagt sich so leicht. Ne? Wenn man sich mal diese ungeheuerlichen Datenmengen anschaut, die dazu führen, dass wir jeden Tag einen Anteilspreis haben, und wie die verarbeitet werden und vor allen Dingen, wie die qualitätsgesichert werden, dann bekommt man mal so ein Gefühl dafür, was das bedeutet. Das sind objektbezogene Daten. Das sind Mieten, das sind Kosten, das sind CapEx, also Investitionen in die Immobilie. Das sind aber auch die fondsbezogenen Daten. Ja. Die gesamten Kosten, die auf der Fondsebene anfallen, die gesamten, die Liquiditätssteuerung. Hier insbesondere ja jetzt interessant geworden das Thema Anlagezinsoptimierung. Ja, ist eine wesentliche Komponente der Einnahmen geworden. Genaue Gegenteil von dem, was das vor 2-3 Jahren mal war. Ne? Wir haben Daten, die aus dem Ausland kommen, wo wir im Regelfall über Ankaufsstrukturen investiert sind, sogenannte SPVs, also Immobiliengesellschaften ins Deutsche übersetzt. Die müssen verarbeitet werden. Es kommen unzählige Daten aus der Bewertung der Immobilien. Wir bewerten jede Immobilie 4-mal im Jahr und haben 2 Gutachter pro Bewertung. Ja, also das ist allein schon von der Wertentwicklung her sehr aufwendig, das zu betreuen. Aber wir haben natürlich auch steuerliche Komponenten. Wir haben ein Rückstellungswesen. Ja, wir müssen halt Vorsorge treffen. Sobald wir wissen, da kommt was auf uns zu, müssen wir das einpreisen. Das wird dann im Regelfall über die Verwaltung von Rückstellungen gemacht. Wir haben Finanzierungsdaten, ja, aus unseren Finanzierungen, wo wir Dauerzinsbuchungen überwachen müssen, ob das alles ordentlich läuft, wo auch aus dem System Daten für die Banken ausentwickelt werden müssen, das ganze Reporting aus diesen Daten heraus. Also wenn man das mal alles zusammennimmt und dann sagt, okay, da kommt jeden Tag ein Anteilspreis raus und einmal im Monat bekommen wir ein Reporting über alles sozusagen, dann bekommt man so ein bisschen mehr Vorstellung davon, welche ungeheuerlichen Datenmengen dort verarbeitet werden. Und es ist halt eben so, dass das Leute braucht, die verstehen, wie das alles zusammenwirkt. Also da reicht mir nicht der einfache Steuerexperte oder da reicht mir auch nicht der einfache Treasury-Experte, der was von Finanzierungen versteht, sondern ich muss in meinem Fondcontrolling Leute sitzen haben, die wissen, wie in dem Zahnrädchen, Wirrwarr, in dem Getriebe, in der Metrik einer Anteilspreisberechnung eine Veränderung der Rückstellung an der Stelle in Verbindung mit einer Erhöhung der Steuerlast an irgendeinem SPV im Ausland wirkt. Und das können die Leute von Matthias darstellen und das ist eine unglaubliche Hilfe für uns. Also großen Respekt vor dem, was da läuft und gerne mal die Kollegen in Sonnenlicht stellen und sagen, guck mal hier. Ja,
definitiv.
Ja, wir machen das jetzt seit 7 Jahren. Wir sind praktisch fehlerfrei. Das heißt, wir haben keine Probleme. Ganz ohne Fehler geht es nirgendwo. Jeder, der da sozusagen den Stein werfen möchte, der soll das gerne tun. Aber so problemfrei und so qualitätsgesichert, wie wir das jetzt seit 7 Jahren in dem Team betreiben, Respekt.
Walter, nachdem wir jetzt in den Rückspiegel geschaut haben, aber auch eine aktuelle Bestandsaufnahme zum Living and Working gemacht haben, wie gewohnt noch eine private Frage zum Schluss. Wo geht denn deine nächste Reise hin? Ist es wieder Afrika? Oder?
Ja. Du hast das ganz gut im Griff. Tatsächlich haben wir für dieses Jahr 2 Reisen geplant und eine davon geht mit großer Wahrscheinlichkeit wieder in südliche Afrika. Aha. Sowohl meine Frau als ich, wir haben tatsächlich unser Herz dorthin verloren in diese Region und zieht es da immer wieder aufs Neue hin. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir das Exotische lieben, die Safaris, die Pirschfahrten und auch die Spaziergänge in der Nähe und begleitet ab und zu mal von dem einen oder anderen wilden Tier sind unglaublich tolle Erlebnisse. Ja. Aber es ist landschaftlich wunderbar. Wir lieben die Menschen, die dort leben. Die ganze Region hat eine sehr, sehr hohe Attraktivität für mich und deswegen werden wir wohl als nächstes wieder in südliche Afrika fahren.
Ja, Walter, vielen lieben Dank, dass du so tiefe Einblicke wieder gegeben hast. Hat Spaß gemacht und ja, mach's gut und bis bald.
Bis bald.
An dieser Stelle möchte ich euch wie gewohnt wieder zum Mitmachen einladen. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder auch Anregungen habt, schickt uns diese gerne an livingandworking-podcast@swisslife-an.com. Ihr findet Hör mal, der Living and Working City Talk, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für mehr Informationen schaut gerne in unsere Shownotes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald, macht's gut.